in medias res. Bei der letzten Produktion von Der Meister und Margarita an der Staatsoper in Hamburg 2013 waren die elektronischen Einspielbänder plötzlich verschwunden und mussten gesucht werden. Haben Sie sie dann in einem Studio der Kölner Musikhochschule wiedergefunden und haben Sie die Bänder dann vorsorglich an sich genommen und übergeben sie jetzt händisch der Oper Köln für die vierte Produktion?
Also da schneiden Sie ein wirklich hochproblematisches Thema an, nämlich die Frage der Zuspielbänder zu meinen Werken, aber auch die anderer Komponisten. Also in diesem Falle war es so, dass die Bänder nach der Produktion von 1991 an der Kölner Oper offenbar da liegen geblieben sind und nicht an den Verlag zurückgegangen sind, was an sich hätte geschehen müssen, denn die Zuspielbänder gehören zum Aufführungsmaterial, wie etwa die Orchesterstimmen. Naja, dann hat die Hamburger Staatsoper sich um die Bänder gekümmert, sie von der Musikhochschule bekommen und jetzt sind sie diesmal in Hamburg liegen geblieben. Und hier in Köln tauchte dann die Frage auf, ja, um Gottes Willen, wo sind denn die Bänder? Und Gott sei Dank waren die Tonmeister in Hamburg sehr wachsam und verantwortungsbewusst und haben die Bänder aufbewahrt und jetzt der Kölner Oper wieder zur Verfügung gestellt. Aber das ist natürlich keine Lösung. Das muss man mal in aller Deutlichkeit sagen. Es ist Aufgabe der Verlage, und das gilt nicht nur für meinen Verlag, sondern auch für andere Verlage, sich um die Zuspielbänder zu kümmern und dafür zu sorgen, dass sie genau wie die Orchesterstimmen zurückgegeben werden an den Verlag und dann, wenn es erforderlich ist, zur Verfügung gestellt werden können. Das ist leider Gottes ein Problem, das sich immer wiederholt und mich maßlos ärgert inzwischen.
Die Bänder gehören ja auch bei Ihren Kompositionen einfach zum musikalischen Inhalt. Um wie viele Bänder handelt es sich denn hier und was ist darauf zu hören und wieso haben Sie sie nicht im Studio für elektronische Kunst im WDR produziert?
In meiner Oper handelt es sich um 9 Zuspielbänder, die meisten davon quadrophonisch, also erklingen über 4 im Raum verteilte Lautsprecher. Einige wenige auch sind Stereophon. Und sie wurden nicht im elektronischen Studio des WDR produziert.
Das ist ja lange geführt.
Ja, ja, was man hätte annehmen können. Aber das elektronische Studio war zu dieser Zeit noch im Umzug begriffen vom Funkhaus am Wallraffplatz in die Annostraße in der Kölner Südstadt und stand aus technischen Gründen für die Produktion nicht zur Verfügung. Ich hatte dann das große Glück, dass mir das IRCAM in Paris zur Verfügung gestellt wurde für die Produktion des größten Teils der elektronischen Klänge und ein kleinerer Teil wurde dann noch im Studio der Musikhochschule produziert. Ich war damals befreundet mit dem damaligen Leiter, Herrn Professor Humpert, und er hat mir die Gelegenheit gegeben, die restlichen Bänder dort zu produzieren.
Da würde ich auch gerne eine Frage zu stellen, weil dieses elektronische Studio der Musikhochschule, darüber wissen wir relativ wenig, hat das damals seinerzeit Bernd Alois Zimmermann eingerichtet?
Nein, na gut, es ist ein Ausbildungsstudio, gehört ja zur Musikhochschule, und es wurde von Herbert Eimert gegründet. Nachdem er die Leitung des Studios am WDR abgegeben hatte, hat er sich um die Etablierung dieses Studios gekümmert und als sein Schüler und Nachfolger Hans-Ulrich Humpert wurde dann das Studio weitergeführt bis zu seiner Emeritierung vor ein paar Jahren. Aber es existiert nach wie vor und ist ein exzellent ausgebautes elektronisches Studio. Das kann man wirklich in aller Deutlichkeit sagen.
Hiermit ist es gesagt. Sie arbeiten in Ihrer Oper auch mit unterschiedlichen Stilen, Renaissance-Materialismen, Cool Jazz, Hard Rock, aber auch mit konkreten Zitaten. Ein Vermächtnis Ihres Mentors Bernd Alois Zimmermann, der ja ein gleichberechtigtes Nebeneinander aller Stile gefordert und Stilpluralität auch in eigenen Werken umgesetzt hat. Ich denke da an Roi Ubu, das ich letztlich auch in einer meiner Sendungen hatte.
Also, in meiner Oper gibt es zweifellos einen gewissen Stilpluralismus. Das ist sicherlich auch ein Vermächtnis von Bernd Alois Zimmermann. Qua Zitat und Rückgriff auf gewissere frühere Musiken. Aber es ist nicht unbedingt etwas, was kennzeichnet ist für meinen Stil. Das hängt in diesem Falle der Oper mit dem Sujet zusammen. In anderen Werken von mir gibt es wenig bis gar keine Zitate. Und ich bin auch generell kein so großer Freund eines Stilmix im Sinne der postmodernen Ästhetik und eines Anything Goes. Also ich bemühe mich sehr darum, meinen eigenen Stil zu entwickeln, meine eigene Klangsprache, was aber nicht ausschließt, dass es gelegentlich Zitate gibt, die allerdings bei mir eher als Klangsymbole zu verstehen sind, mit ziemlich eindeutigem Verweischarakter.
Dann gehen wir doch mal diese Klangsymbolik ein bisschen durch, weil vielleicht der ein oder andere Hörer und Zuschauer die Werke kennt. Ravels L'Enfant et les Sortilèges, was genau daraus?
Ja, da gibt es eine Katze.
Ja, Behemoth, der Unterteufel.
Ja, bei Ravel. Und das Auftreten der Katze bei Ravel ist mit einer Musik verbunden, aus der ich zitiert habe, beim Auftreten des großen Katers Behemoth in meiner Oper. Das war naheliegend und empfand ich auch als einigermaßen witzig. Ich hoffe es jedenfalls.
Berlioz, Symphonie Fantastique.
Berlioz Symphonie Fantastique.
Ich glaube, das ist der Marsch au Suplice,
ja, den ganz Sie genau. Zitieren. Ja, ja. Also in der Episode, in der der Vorsitzende des Schriftstellerverbandes Berlioz zu Grabe getragen wird, weil ihm der Kopf durch eine Straßenbahn abgefahren worden war, in dem Moment wird aus Berlioz Symphonie Fantastique zitiert, nämlich der Gang zum Richtplatz. Also das ist eine Musik, die eng mit dem Namen Berlioz und der Situation verknüpft ist.
Dann gibt es ein Zitat aus Berlioz, Damnation de Faust.
Ja, da verhält es sich anders. Es gibt überhaupt im Satansball einige Zitate aus Faustmusiken, nicht nur von Berlioz, wie Sie richtig gesagt haben, aus Damnation de Faust, aber auch aus der Oper Dr. Faustus von Busoni. Mhm. Und das hängt damit zusammen, dass der Roman Der Meister Margarita und damit auch meine Oper bis zu einem gewissen Grade als Allegorie auf die Faust-Thematik verstanden werden kann. Also Faust könnte man verbinden mit der Figur des Meisters, Voland mit der Figur des Mephisto. Bei der Margarita ist es ein bisschen komplizierter, denn es gibt zwar eine Gretchen-ähnliche Figur, aber das ist nicht Margarita, das ist eine Person namens Frieda, eine Kindsmörderin.
Ja, mit dem blauen Taschentuch.
Ja, genau, die dazu verurteilt ist, dieses Tuch immer bei sich zu tragen.
Und in den Mund zu stecken, glaube ich.
Ja, genau. Sie hat das Tuch benutzt, um das Kind damit zu ersticken. Ja, ja, und ist dazu verflucht, dieses Tuch immer zur Strafe bei sich zu tragen. Und Margarita gelingt es eben, diese Frieda alias Gretchen von diesem Fluch zu befreien. Das geschieht in unmittelbarer Folge des Satansballs. Und da ist eine doch ziemlich deutliche Beziehung zur Faust-Thematik zu erkennen.
Dann gibt es die pruitistischen Akkorde aus Mussorgskis Boris Godunow, ich glaube zu dessen Krönung. Ne?
Ja, exakt. Die Musik habe ich benutzt im Flug Margaritas über Moskau. Also das habe ich mir dann lebhaft und anschaulich vorgestellt und gedacht, naja, also wenn sie über Moskau fliegt, dann fliegt sie möglicherweise eben auch über die große Kathedrale am Kreml. Und da lag die Verwendung der Boris-Glocken nahe.
Ja, übrigens eine sehr witzige Szene, weil Margarita, ich habe ja den Roman extra gelesen, die ist ja nackt, ne?
Ja.
Und will auch immer nackt sein. Liegt also nackt auf ihrem Besen über Moskau. Dann gibt es Sympathy with the Devil von den Rolling Stones. Ja. Sind Sie ein Rolling Stones-Fan?
Nicht so unbedingt. Aber in diesem Falle verhält es sich so. Mick Jagger hatte Ende der 60er Jahre den Roman von Bulgakov gelesen und war davon offenbar so fasziniert, dass er ein Stück komponiert hat mit dem Titel Sympathy to the Devil. Und das bezieht sich dezidiert auf diesen Roman von Bulgakov. Und ich habe kurze Ausschnitte aus der Musik der Rolling Stones hier eingebaut.
Es tauchen ja auch in Michail Bulgakows Roman Der Meister und Margarita einige Komponistennamen auf. Wir haben ja schon gesagt, Berlioz, das ist der Chef des Literatenverbandes und einer der Funktionäre, der ja letztlich dafür verantwortlich ist, dass der Meister in die Zensur gerät. Dann aber auch Strawinsky. War Bulgakov ein Musikliebhaber oder hat er die klassischen Komponisten auf die Schippe genommen? Immerhin ist ja Strawinsky im Roman der Leiter einer Irrenanstalt, also in die ja dann der Meister eingewiesen wird, der Schriftsteller. Und Berlioz eben, wie gesagt, ein militanter Atheist, der harte Zensur mit Kollegen übt.
Also über die Beziehung Bulgakovs zur Musik weiß ich nichts Genaues. Ich habe da auch nichts herausgefunden, auch damals 1989 nicht, als ich die Oper zu Ende komponiert habe. Aber er war ja nun ein hochgebildeter Mann und man darf davon ausgehen, dass er sich sehr gut auskannte in der klassischen Musik. Es werden ja auch einige Namen zitiert, nämlich Gounod und Johann Strauss.
Und Schubert.
Und Schubert, ja, ganz genau. Was Berlioz betrifft, da ist die Sache wirklich etwas verwickelt. Also ich stelle mir das so vor, dass Bulgakov Namen verwenden wollte, die der Leserschaft in Moskau und in Russland allgemein bekannt waren. Und das kann man bei Berlioz sicherlich annehmen. Da denkt jeder sofort an die Symphonie Fantastique einerseits und andererseits eben auch an diesen Marsch au Supplice als wesentlicher Bestandteil. Und da gibt es ja nun, wie man sieht und auch erfährt in der Oper, einen direkten Bezug. Also insofern kann man sagen, Nomen est Omen. Berlioz und der Gang zum Richtplatz sind sozusagen in diesem Falle fast synonym. Bei Stravinsky, denke ich mal, ist es so, der war mit Sicherheit in den 30er Jahren, als Bulgakov den Roman schrieb, auch vom Namen her sehr bekannt, allerdings nicht gespielt und mit Sicherheit persona non grata in der Zeit des sozialistischen Realismus und galt, vermute ich mal, als der Anführer der Verrückten der modernen Musik. Und so interpretiere ich die Verwendung dieses Namens in diesem Zusammenhang als den Oberverrückten. Und man kann sich auch gut vorstellen, wie die Moskauer und Russen, die ja einen ganz speziellen Sinn für Humor haben, wie die sich über diese Namenswahl amüsiert haben.
Wenn Sie Bulgakov treffen könnten, dann würden Sie wahrscheinlich was zu den Komponisten fragen, aber was würden Sie ihn noch fragen?
Ich würde ihn heutzutage fragen, wenn ich ihn treffen könnte, wie viel Autobiografisches in dem Roman der Meister Margareta gibt. Das würde ich gerne wissen. Man kann da sicherlich einiges vermuten und es wird auch vieles deutlich. Aber das würde ich gerne aus seinem eigenen Mund erfahren. Dann würde ich gerne erfahren, wie er es geschafft hat, in den 30er Jahren durchzuhalten, trotz dieser Isolation, trotz der Vernichtungsmechanismen, die gegen ihn angezettelt wurden. Und letztlich würde ich natürlich gerne wissen, ob, wenn er weiter hätte schreiben können und nicht 1940 gestorben wäre, ob er an einen weiteren Roman gedacht hat.
Ja, er war ja sehr schlimm sogar von der Zensur betroffen, denn sein Roman wurde ja erst posthum veröffentlicht in ganzer Länge. Ne?
Ja, das ist eine merkwürdig ambivalente Geschichte. Bulgakov war in den 1920er Jahren relativ erfolgreich als Autor für das Künstlertheater in Moskau. Sein Theaterstück, Die Tage der Turbins, wurde sage und schreibe 900 Mal gespielt an diesem Theater. Und Stalin hat selbst bekundet, dass er dieses Theaterstück 15 Mal gesehen hat. Und er scheint Bulgakov auch so weit geschätzt zu haben, dass er dann in den 30er Jahren, als nun neue ästhetische Ansagen gemacht wurden, dass er bis zum gewissen Grad seine Hand über ihn gehalten hat. Aber das hat ja nicht dazu geführt, dass er nun gedruckt wurde und gelesen wurde. Also er lebte völlig isoliert in Moskau und unter schwierigsten Bedingungen.
Der war ja Arzt, ne?
Ja, war Arzt, genau. Ja. Und war auch als Arzt tätig gewesen in der Zeit der Russischen Revolution und danach. Und mehr, also da kann ich nicht
viel zu sagen. Ja, ist einfach faszinierend, ein Literat aus Leidenschaft, nicht in seinem Hauptberuf. Wie sind Sie eigentlich auf den Roman gestoßen? Ist er Ihnen zum ersten Mal begegnet? Wann haben Sie den gelesen?
Also da muss ich ein ganz klein bisschen ausholen. Ich hatte Ende der 70er Jahre ein Projekt im Sinn, da sollte es um die Frage von Macht und Schuld gehen. Ein hochgestecktes Thema. Und ich habe damals auch viele Theaterstücke und Romane gelesen, die sich mit dieser Frage befassten, aber nichts gefunden, was für mich in Frage gekommen wäre, denn ich wollte auf keinen Fall irgendeine Art von Lehrstück oder Thesentheater machen. Und es muss um 1982, 83 gewesen sein, als mich gute Freunde auf den Roman von Bulgakov aufmerksam machten. Und da habe ich sehr schnell erkannt, dass das Thema in der Weise hier bearbeitet wird, wie ich das mir vorgestellt habe. Also nicht lehrmeinungshaft, sondern außerordentlich theatralisch, von vielen Handlungssträngen umspielt, auch viel an Witz und Humor, das erschien mir auch sehr wichtig, also nicht so bierernst das Ganze. Und nachdem ich ein paar Seiten gelesen hatte, war dann auch sehr schnell klar für mich, dass das der Stoff sein würde, aus dem ich eine Oper machen könnte. Und als dann Hans Zender, ich glaube es war 1984, Chef der Hamburgischen Staatsoper wurde, hat er mir den Auftrag erteilt, diesen Stoff zu einer Oper zu verarbeiten und mir auch zugesagt, dass das Werk dann an der Hamburgischen Staatsoper aufgeführt werden würde. Das ist dann nun nicht geschehen, wie man weiß, denn Hans Zender ist ja dann zurückgetreten und seine Nachfolger waren an dem Thema oder an meiner Oper, besser gesagt, nicht mehr interessiert. Ich hatte dann das Glück, dass ein Intendant und Regisseur, den ich allerdings nur relativ oberflächlich kannte, Intendant der Pariser Oper wurde, nämlich Jean-Louis Martinotti, der hatte davon erfahren, dass die Hamburger Staatsoper mein Werk nicht machen wollte und hat den Auftrag übernommen. Und so kam es dann, dass mein Werk 1989 an der Pariser Oper am Palais Garnier zur Uraufführung kam.
In diesem wunderbaren Opernhaus, und ich glaube, es ist ja auch die letzte Opernaufführung gewesen an diesem wunderbaren Ort, bevor die Opera de Bastille eingeweiht worden ist und den regulären Opernbetrieb übernommen hat.
Ja, da war ich sehr glücklich. Ich muss sagen, das war wirklich...
Auch wenn Hans Neuenfeld die Regie geführt hat, aber immerhin einen Regisseur, den ich sehr schätze.
Ja.
Aber gehen wir mal auf den Roman selber ein. Wir haben jetzt schon ein paar Schlüsselszenen erwähnt, also den Ritt auf dem Besen über Moskau in Begleitung der zwei Unterteufel. Dann haben wir den Satansball erwähnt, aber es gibt noch eine wichtige Handlung, nämlich also die des Schriftstellers in der stalinistischen Ära, der die Verurteilung Christi durch Pontius Pilatus historisch neu aufrollt, dann aber von der Zensur ausgebremst und ins Irrenhaus abgeschoben wird. Und seine Geliebte ist es dann, die ihn retten will. Sie nennt ihn nur Meister, ist ja auch eine Sache, über die man mal reden könnte, und rettet ihn dann ausgerechnet im atheistischen Russland in der stalinistischen Ära mit Hilfe des Teufels. Und der treibt aber mit seinen Unterteufeln erst einmal in Moskau sein Unwesen, entlarvt die Absurditäten eines totalitären Staates, deckt Amtsmissbrauch auf, Korruption und die Gier selbst der einfachsten Bürger. Da denke ich an die Dame, die dieses Collier, dieses Hufeisen da einsteckt und sich dann mit dem Teufel anlegt, der es wieder ihr abluchst. Ja, und Bulgakovs Roman stand ja nicht von ungefähr auf dem Index und wurde erst nach Stalins Tod, ich glaube 1973, in ganzer Länge in Russland abgedruckt.
Ja, es gab einen Vorabdruck 1966, aber der war unvollständig und erst 1973 wurde der ganze Roman veröffentlicht.
Was waren denn Ihre Schwierigkeiten bei der Umsetzung dieses an Nebenhandlungen, Sie haben es ja schon erwähnt, überbordenden Romans? Das Libretto haben Sie ja auch selbst verfasst, weil der Librettist, den Sie darum bitten wollten, ein Libretto nach diesem Roman als schlichtweg unmöglich bezeichnet hat.
Ja, das hat mich nicht sonderlich beeindruckt, muss ich gestehen.
Das war ein Theater.
Das war ein Theaterpraktiker, der sagte auch, also so ein Flug über Moskau, das kann man auf dem Theater nicht machen. Das kann ich machen. Ich mit meinen Möglichkeiten, eben fußend auf der Elektronik und den darin enthaltenen Möglichkeiten, ich kann das machen.
Dann machen wir mal eine Klammer auf. Ist das ein ganz besonderes elektronisches Moment?
Ja. Das ist.
Was machen Sie da?
Da gibt es also gewaltige Glissando-Strukturen von elektronischen Klängen, die über die vier Kanäle schwebend im Raum sich bewegen, sich allmählich nach oben schrauben Und dann am Höhepunkt kommt eben diese Reminiszenz an Boris Godunow. Und es ist, glaube ich, eine ziemlich aufregende Musik, was auch wichtig war natürlich, denn einen Flug kann man mit rein theatralischen Mitteln einfach nicht darstellen. Ich meine, der dauert bei mir ungefähr 5, 6 oder 7 Minuten. Ich weiß es gar nicht genau, was soll man da machen ohne Musik? Wie will man da einen Flug darstellen?
Ja, ich denke eher, das Problem liegt bei der Regie, da was Vernünftiges draus zu machen, dass ja. Eben so ein Flug realistisch und dennoch nicht, ich meine, man kann ja jetzt nicht mit Flugmaschine Margarita auf die Reise schicken.
Nee, und da hat die Musik eben und vor allen Dingen die elektronische Musik, über die wir heute verfügen, ganz bestimmte Möglichkeiten, solche Dinge darzustellen. Also das ist ein Beispiel und ansonsten, wie gesagt, bin ich selbst an den Roman herangegangen und das größte Problem war zunächst mal die Auswahl der Episoden und Szenen, die ich verwenden wollte und eben auch entsprechende Kürzungen auf ein Format, das dann eben auch bühnentauglich sein sollte. Also ich muss dazu sagen, ich darf das so in Klammern erwähnen, ich habe eine Version in Paris gesehen im Theater de la Ville, da haben 3 Regisseure versucht, den ganzen Roman auf die Bühne zu stellen. Das hat über 6 Stunden gedauert und das Publikum ist nach und nach verschwunden aus dem Theater, weil das war nicht verständlich, das Ganze. Und auch einfach viel zu lang. Und ich habe dann gesagt, nein, ich nehme die wesentlichen Dinge heraus und verknüpfe sie miteinander, sodass die Verknüpfungen auch nachvollziehbar sind. Das ist ja dann auch wichtig. Ohne, dass es platt wird. Also die Vielschichtigkeit sollte erhalten bleiben und das Ganze nicht nur plattlinear erzählt werden.
Ja, Sie haben ja auch einen Kunstgriff angewandt, nämlich die Figuren, die zentralen Figuren sozusagen unistisch besetzt. Also der Meister und Christus sind ja eine Person, eine Besetzung. Damit kreuzen sich ja quasi 2 Stränge, sagen wir es mal so. Denn dieser Pontius Pilatus Roman wird ja auch teilweise erzählt in Bulgakows Roman. Und der Meister ist ja auch ein Verurteilter, ein Verfolgter von, ich sag mal, schwachen Persönlichkeiten wie Pontius Pilatus. Feigheit ist ja ein Wort, was da im Raum steht.
Absolut.
Dann kommen wir auch, weil wir sie es eben so schön beschrieben haben, mit den elektronischen Glissandi für den Flug Margaritas auf ihrem Hexenbesen über Moskau. Klangsinnlichkeit wird Ihnen nachgesagt. Welche Episoden aus dem Roman haben Sie denn als klangsinnliche Höhepunkte in den Mittelpunkt gerückt? Also wir haben ja schon diese Flugszene. 13 Szenen in 2 Akten gibt es. Was würden Sie noch herausgreifen?
Ja, da würde ich doch den Satansball herausgreifen. Das ist nun doch ein ganz zentrales Stück in dem Ganzen. Dauert ungefähr 10 Minuten. Und da geht es quer durch die Musikgeschichte. Das volle Orchester ist beteiligt. 4-Kanal-Elektronik kommt hinzu. Es gibt vielfältige Zitate. Und ich glaube, da wird die Sache wirklich im besten Sinne aufregend. Ich hoffe es zumindest. Aber die darauffolgende Szene, die 5. Szene im 2. Akt, liegt mir auch besonders am Herzen. Da geht es nämlich um die Erlösung der erwähnten Figur Frida und die Befreiung des Meisters aus der Irrenanstalt mit Hilfe seiner geliebten Margarita. Das ist eine, glaube ich, ziemlich berührende Szene.
Man kriegt richtig Lust, jetzt zu schauen, zu hören. Gestaltkomposition ist ein Begriff, den Sie für Ihre Arbeit geprägt haben. Ich zitiere Sie jetzt mal: Das Kunstwerk erscheine in erster Linie als Organismus, als organisch-energetisches System, vergleichbar einem lebendigen Organismus in der Natur. Alle Bestandteile sind funktionell aufeinander bezogen, sind nicht Ergebnis einer willkürlichen Setzung, sondern eines Entwicklungsprozesses. Das haben Sie mal geschrieben. Und wie haben Sie diesen Entwicklungsprozess in der Oper angelegt? Es gibt ja, Sie haben es schon erwähnt, ein Riesenorchester, Elektronik und Schlagwerk. Dazu ein gewaltiges Gesangsensemble.
Also ich möchte jetzt natürlich nicht in kompositionstechnische Details gehen. Das wird die Hörer wahrscheinlich nicht so sehr interessieren. Ich möchte nur so viel sagen, dem ganzen Werk liegt eine 31-tönige Klanggestalt zugrunde. Also keine 12-Tonreihe. Und diese Klanggestalt ist nach Gesichtspunkten der musikalischen Logik und Schlüssigkeit angelegt. Aus ihr entwickle ich das Melodische, aber auch das Harmonische. Und durch spezielle Verfahren der Stauchung und Spreizung der Intervalle ergeben sich unterschiedliche Charaktere, die ich den einzelnen Personen, aber auch manchmal gewissen Szenen zugeordnet habe. Dadurch entstehen klangliche Variationen, die für ein so vielgestaltiges Werk unbedingt wichtig sind, wenn es nicht so in einem Einheitsbrei untergehen will.
Ist das hörbar für den normalen Hörer oder ist das mehr für Sie so eine Art roter Faden gewesen?
Das ist jetzt nicht konkret hörbar in Bezug auf Intervallwahrnehmung und solche Dinge. Aber im Charakter ist das hörbar. Also man hört zum Beispiel sehr deutlich, dass die Harmonik, die ich für die Varieté-Szene, also die letzte im ersten Akt gewählt habe, eine ganz andere ist als im übrigen Gesamt der Oper. Also da habe ich bestimmte Dinge verwendet, um zu charakterisieren, Personen und Momente zu charakterisieren. Und das halte ich für ganz entscheidend.
Es kommt ja auch eine Riesenpassacaglia angeblich vor. Also ich habe die Oper ja noch nicht gehört, mit Klanggestalten, deren Ableitungen auch die Personen beleben.
Ja, das soll man sich nicht zu streng vorstellen. Also die Haupttöne der Klanggestalt liegen als, wenn man so will, Zentraltöne den einzelnen Szenen zugrunde. Aber ich muss sagen, ich bin da kein Pedant, sondern das sind dann Orientierungspunkte für mich, die mich leiten. Aber es geht mir da nicht um eine Demonstration kompositorischer Verfahren, sondern für mich steht die musikalisch-bühnenmäßige Wirkung ganz im Vordergrund.
Wie haben Sie denn die Gesangspartien angelegt? Gab es neue Musikprämissen bei der Vertonung? Darunter verstehe ich jetzt bitte keine Melodien, viele Sprünge, zackig, was weiß ich, Hauchen, Schreien und so weiter, Stimmverfremdungs.
Also die Gesangslinien sind in meiner Oper nicht zwölftönig und nicht seriell angelegt, sondern ich habe den natürlichen Sprachduktus der deutschen Sprache den Gesangslinien zugrunde gelegt im Sinne melodischer Sprachgestik. Es sind aber auch keine rezitativische Schreibweise. Also ich glaube, da eine Zwischenform gefunden zu haben zwischen Sprechgesang und gesungener Linie, die hoffentlich zumindest einigermaßen wirksam ist. Das schließt nicht aus, dass nicht auch bestimmte Momente gesprochen werden, geflüstert werden, dass auch mal geschrien wird. Aber von besonderen Experimenten habe ich in meiner Oper keinen Gebrauch gemacht.
Sie haben ja 2008 die Oper noch einmal verändert. Zu diesem Zeitpunkt waren Sie, glaube ich, schon relativ von Ihrer Lebenskrankheit der Blindheit geschlagen. Lässt denn Blindheit noch einmal anders hinhören?
Ja, da kann ich eigentlich nur Vermutungen anstellen. Es kann schon sein, dass mein Hören und vielleicht auch mein Zeitempfinden sensibilisiert worden ist dadurch, dass ich nichts mehr sehen kann. Und ich habe schon, nachdem ich die Aufnahme, die der WDR erfreulicherweise 1991 von meiner Oper gemacht hat, mir das Werk mehrfach angehört und an bestimmten Punkten schon gedacht, aha, hier könnte ich noch etwas verändern. Das geschah dann auch 2013 mit Hinsicht auf die Hamburger Aufführung und zwar auch gemeinsam mit dem Regisseur Jochen Biganzoli. Wir haben uns auf einige Striche, Kürzungen verständigt und ich habe auch einige Tempoänderungen vorgenommen, die, glaube ich, ganz wichtig waren.
Was würden Sie den Besuchern in der Kölner Oper als spezielle Hinweise gern mit auf den Weg geben?
Augen und Ohren aufmachen. Den Text aufmerksam folgen, sodass man die Handlung gut verfolgen kann. Ich würde auch empfehlen, wenn möglich, sich mit dem Stoff via Wikipedia oder sonst wie mal kurz zu befassen, sich über den Inhalt zu informieren. Das ist sehr wichtig, dass man den Handlungsablauf begreift, denn es handelt sich hier um Musiktheater und nicht um eine Arienoper.
Es ist ja immerhin auch eine Literaturoper. Allerletzte Frage. Was hat das für eine Bedeutung, dass jetzt Ihr, ich nenne es mal Opus Magnum, ich habe es ja in der Einleitung auch Opus Magnum genannt, jetzt nochmal in Köln auf die Bühne kommt? Die deutsche Erstaufführung hat ja da Das muss ich überlegen,
1991
stattgefunden. Was hat das für Sie für eine Bedeutung? Hat das eine Bedeutung? Oder?
Ja, ja, absolut. Das ist natürlich hocherfreulich, denn dass Opern in der heutigen Zeit nach der Uraufführung ein zweites Mal gespielt werden, ist schon nicht mehr selbstverständlich. Die dritte Aufführung schon fast eine Sensation. Und dass hier mein Werk zum zweiten Mal in Köln aufgeführt wird, das ist toll, toll, einfach toll, muss ich sagen. Da bin ich auch ungeheuer dankbar und wahnsinnig gespannt auf die Inszenierung von Valentin Schwarz, aber auch auf die Leistungen der Sänger. Ja, freue mich sehr darauf.